Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Guten Morgen. In Frankreich beherrschen Islamisten ganze Territorien. Das behauptet zumindest ein neues Buch. Wir hören gleich den Autor, einen Islamwissenschaftler. Danach in den Informationen aus Religion und Gesellschaft erinnern wir an die vielleicht mächtigste Frau in der katholischen Kirche. So ist Kira Lubick zumindest mal genannt worden. Und wir besuchen die Arche Noah, einen Nachbau. Der steht in Kentucky, also irgendwo im Nirgendwo der USA. Und da lernt man unter anderem, wie Koalas vom Berg Ararat in Anatolien nach Australien gekommen sein sollen. In Frankreich gibt es Gebiete, die vom Islamismus erobert wurden. Das behauptet zumindest der Titel eines neuen Buches, das da gerade für mächtig Furore sorgt. Es ist diesmal aber kein Roman von Michel Houellebecq, sondern ein Sachbuch von einem Forscher. Es ist auch nicht der Sozialwissenschaftler Gilles Kepel, der warnt ja schon lange vor dem politischen Islam in Frankreich. Und Kepel kommt gleich ebenfalls zu Wort. Er bekommt jetzt aber Unterstützung von Bernard Rougy. Der Islamwissenschaftler sagt in seinem neuen Buch, in vielen Städten und Gemeinden herrschen de facto Islamisten und sie würden einen besonders konservativen Islam durchsetzen. Martin Bohne berichtet.
Mein Buch, so Bernard Rougier, beschreibt, wie religiöse Agitatoren versuchen, den Problemvierteln ihre Agenda aufzuzwingen. Um das zu belegen, hatte der Pariser Islamwissenschaftler einige seiner Studenten in besonders betroffene Viertel geschickt.
Pour avoir de l'observation participante.
Sie sollten am Leben in den Vierteln teilnehmen, ganz nah an den Akteuren dran sein. Sie haben sich die Predigten und Koranunterweisungen, auch die auf Arabisch, angehört. Sie waren dort, wo die Leute miteinander reden, in den Cafés, in den islamischen Bibliotheken, auf den Fußballfeldern. Sie waren in den Social-Media-Gruppen der Moscheen unterwegs, wo viel über deren Sicht auf die französische Gesellschaft zu erfahren ist. Fast 4 Jahre dauerten die Feldstudien. Und sie zeichnen, so Bernard Rougier, das Bild einer Gegengesellschaft. Wir haben es mit einem Paralleluniversum zu tun. Es geht im Grunde um den Konflikt zwischen 2 gegensätzlichen Weltbildern, dem der Emanzipation, der Aufklärung und dem salafistischen Verständnis von einem Gott, der die ungeteilte Aufmerksamkeit und das ganze Engagement des Gläubigen einfordert. Gilles Kepel, der schon in den 90er Jahren die Entstehung eines originären Islam in Frankreich diagnostizierte, spricht von einem Kulturkampf, der sich heute in Frankreich abspielt. Zwischen denen, die unsere muslimischen Mitbürger mit ihrer salafistischen Vision in Geiselhaft nehmen. Eine Vision, die direkt zum Dschihad gegen die Ungläubigen führt. Und auf der anderen Seite jenen, die daran glauben, dass es in der französischen Gesellschaft für alle Menschen, unabhängig von ihrem Glauben, den gleichen Platz gibt, nach dem Prinzip der Laizität. Die salafistischen Prediger würden eine Art von Festung schaffen, Enklaven innerhalb der Gesellschaft.
Des prédicateurs salafistes qui créent une espèce de citadelle, des enclaves dans les sociétés.
Kommunautarisme hat sich in Frankreich als Begriff für dieses Phänomen eingebürgert. Eine religiöse Gemeinschaft, die nur ihre Gruppeninteressen im Auge hat und die sich vom Rest der Gesellschaft abgrenzt. Die französischen Sicherheitsdienste haben in einer geheimen Analyse, über die das Journal du Dimanche dieser Tage berichtete, 150 Territorien ausgemacht, die sich bereits in der Hand der Islamisten befinden. Sowohl Gilles Kepel als auch Bernard Rougier weisen darauf hin, dass die große Mehrheit der Muslime keineswegs der dschihadistischen Vision des Islam anhängt. Aber die sehr aktive Minderheit der Militanten, oft sind es von außen kommende Prediger, schafft es, das religiöse Leben in den Gemeinden zu dominieren. Wie? Das haben die Studenten von Bernard Rougier genau untersucht.
C'est une manière très propre au salafisme.
Typisch für den Salafismus ist es, die Anfangszeiten des Islam zu idealisieren, als den triumphalen Kampf gegen die Ungläubigen. Und die Salafisten reden den Gemeindemitgliedern ein, dass sie diesen Kampf heute fortsetzen. Damit geben sie ihnen das Gefühl, zu einer Elite zu gehören, was sehr gut ankommt bei den sozial benachteiligten Schichten in den Vorstädten der großen Metropolen, wo die Arbeitslosigkeit 35-40% erreicht, wo die Familienstrukturen kaputt sind und wo der Drogenhandel grassiert. Es beginnt immer damit, dass die Prediger Dinge für unrein und verboten erklären. Bestimmte Sachen zu essen, Frauen die Hand zu geben, Juden oder Christen als Freunde zu haben, seinen Körper zu zeigen. Das hat man zuerst in den Umkleideräumen der Fußballvereine gesehen, dass man sich nicht mehr nackt unter die Dusche stellt, weil das den Keuschheitspredigten widerspricht. Bis hin zu den Kleidervorschriften für die Frauen. Das Tragen des Schleiers ist in bestimmten Gegenden für Frauen mittlerweile unausweichlich. Frauen, die dies nicht tun, laufen Gefahr, geschlagen und vergewaltigt zu werden. Zugleich brauchen die Frauen den Schleier als eine Art Versicherungspolice gegen Überfälle, denn Kriminelle lassen verschleierte Frauen in Ruhe. Kriminelle und Islamisten stützen sich übrigens gegenseitig, darauf weist Gilles Kepel hin. Wenn Kriminelle sich den Salafisten anschließen, bekommen sie eine Art Freibrief. Es sei ja gottgefällig, Drogen an die Ungläubigen zu verkaufen, weil die damit zugrunde gerichtet werden. Also wird ihnen verziehen. Außenstehende werden in solchen Vierteln gar nicht mehr geduldet. Wer nicht dazugehört, der wird schnell von kräftigen jungen Männern unter Androhung von Gewalt zum Gehen aufgefordert. Kinder sollen nicht mehr in die öffentlichen Schulen gehen, weil die ja laizistisch seien und damit islamfeindlich. Stattdessen werden sie in islamischen Einrichtungen, in illegalen Koranschulen oder per Internet unterrichtet. Auf diese Weise bringen die Islamisten Stück für Stück das gesellschaftliche Leben in den Moslemgemeinden unter ihre Kontrolle.
Und
von da an, so Bernard Rougier, können sie als Wortführer der Gemeinde auftreten und von den Behörden Dinge einfordern, zum Beispiel den Bau einer neuen Moschee. So verschiebt sich das Kräfteverhältnis mit den staatlichen Institutionen immer mehr. Und das ist auch ihr Ziel. Und der Staat sieht dem weitgehend hilflos zu. Ja, es gäbe sogar oft eine Art Komplizenschaft zwischen Islamisten und lokalen Politikern, beobachtet Gilles Kepel. Die Abgeordneten fürchten, als islamfeindlich dazustehen. Und deshalb umwerben sie in einer Reihe von Fällen die islamischen Organisationen, weil die eine ganze Menge Stimmen kontrollieren und damit den Kandidaten bei einer Wahl sagen können, ich bringe dir 200 Stimmen, wenn du mir dafür das und das gibst. Das können zum Beispiel strategische Posten in der Stadtverwaltung sein, die Zuständigkeit für Wohnungen, für die Beschäftigung, für Sport- und Kulturvereine, für die Jugend. Und so wird die Lokalpolitik in gewisser Weise durch die religiösen Netzwerke zersetzt, diagnostiziert Bernard Rougier. Die Republik sei auf dem Rückzug. Zumal die Islamisten sehr wirkungsvoll die Keule der Islamophobie einsetzten. Sie stellen, gestützt auf die tatsächlich existierende soziale Benachteiligung und immer wieder vorkommende Übergriffe, die Moslems pauschal als Opfer dar und fordern Solidarität ein. Gilles Kepel sieht das als Falle. Die Islamophobie ist ein Begriff, der von den militanten Islamisten erfunden wurde, um jede Kritik an ihrer Auslegung des Islams zu unterbinden und die Mehrheit der Moslems hinter sich zu vereinen. Gilles Kepel beklagt, dass eine linksislamische Bewegung an den Universitäten immer stärker werde. Wissenschaftler wie er, die sich kritisch mit dem Islamismus auseinandersetzen, würden beschimpft und ihre Vorlesungen gestört. Islamisten und die extreme Rechte schaukeln sich dabei nach Ansicht von Bernard Rougier gegenseitig hoch. Weil im Grunde brauchen die Islamisten die Rechtsextremen, um behaupten zu können, dass die französische Gesellschaft rassistisch ist. Und die extreme Rechte braucht die Islamisten, um die Gefahren durch den Islam aufzubauschen und sich als Verteidiger der christlichen Zivilisation präsentieren zu können.
Frankreich debattiert über Islamismus. Mal wieder ein Beitrag von Martin Bohne. Das eigentliche Fundament der Kirche ist die Frau. Das hat Chiara Lubich mal gesagt. Und sie selbst ist bezeichnet worden als die wohlmächtigste Frau in der katholischen Kirche. So hat sie der Spiegel genannt. Warum wurde Chiara Lubich so bezeichnet? Weil sie eine katholische Laienorganisation gegründet hat, die Fokulargemeinschaft. Einer der Grundsätze dieser Gemeinschaft: es muss immer eine Frau an der Spitze stehen. Über 100.000 Mitglieder hat diese Gemeinschaft auf der ganzen Welt. Besonders zu Beginn, nach dem Zweiten Weltkrieg, da war sie aber nicht unumstritten. Manchem Katholiken war sie zu evangelisch. Chiara Lubich hat sich trotzdem behauptet und heute wäre sie 100 Jahre alt geworden. Corinna Mühlstedt erinnert.
Il pennello non sa quello che fa, quando dipinge un quadro lo sa il pittore, il piano nostro di quest'opera era in Dio.
Ein Pinsel weiß nicht, welches Bild mit ihm gemalt wird. Das weiß nur der Maler. Genauso war es mit mir. Ich war nur ein Instrument und hatte ursprünglich keine Ahnung, dass durch mich eine weltweite Bewegung entstehen würde.
Resümierte Chiara Lubich gegen Ende ihres Lebens. Geboren in Trient wurde sie zunächst Volksschullehrerin. Dann studierte sie Philosophie, doch bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs musste sie ihre Ausbildung abbrechen. Ihr Schicksal entschied sich endgültig 1943, als sie mit einigen Freundinnen in den Kellern ihrer Heimatstadt Schutz suchte vor verheerenden Bombardements.
Die Bomben machten damals all unsere Zukunftshoffnungen zunichte. Gab es ein Ideal, das noch Bestand hatte? Ich dachte viel über die Frage nach und kam zu dem Schluss: Ja, es gibt ein solches Ideal. Gott. Wenig später haben wir Mädchen eine Art Pakt geschlossen. Wir wollten die Liebe, die das Evangelium lehrt, wirklich leben und uns ohne Vorbehalt für andere einsetzen. Dabei erlebten wir staunend, wie sich viele Zusagen Jesu erfüllten. Und wir haben allen davon erzählt.
Dies war der Anfang der Fokularbewegung. Ihr Name bezieht sich auf die lichtspendende Feuerstelle, die in Italien einst den Mittelpunkt einer Wohngemeinschaft bildete, den sogenannten Focolare. Die neue katholische Initiative, deren Mitglieder in kleinen Gruppen zusammenlebten, breitete sich rasch aus. Zunächst in Trient, dann in ganz Italien, anfangs nur unter Laien und bald auch unter Klerikern. Die heutige Präsidentin der Focolare, Maria Voce, erinnert sich:
Schon in den ersten Jahren gab es in Trient Priester und Ordensleute, die zu Chiara Lubich kamen und sie nach ihrer Meinung fragten. Das hat einen unglaublichen Eindruck auf den Bischof gemacht. Priester, die eine Signorina, eine junge Frau, um Rat fragten und öffentlich zugaben, dass sie die Art, wie dieses Fräulein von ihrem Glauben sprach, bereicherte. Das war etwas absolut Neues.
Chiara Lubich forderte alle auf, Gott, den sie als Liebe verstand, zum Mittelpunkt ihres Lebens zu machen. Ihre Botschaft war einfach und radikal an der Liebesbotschaft Jesu orientiert. Doch in manchen klerikalen Kreisen stieß sie auf Widerstand. Einige Bischöfe warfen den Fokularen vor, sie seien zu evangelisch, also heretisch. Wilfried Hagemann, Priester aus Wilhelmshaven, erinnert sich an die Zeit seines Theologiestudiums am Germanicum in Rom.
Ich habe die Fokulare kennengelernt 1958 in Rom, indirekt, weil der damalige Rektor des Germanicums sagte, die italienische Bischofskonferenz hat beschlossen, die Fokularbewegung zu verbieten. Und sie bittet darum, dass alle Priester den Kontakt zu dieser Bewegung sofort aufgeben. Und das gilt auch für deutsche Seminaristen. Und der Rektor hat 2 Jahre später gesagt, die Wolken haben sich verzogen, die Fokulare werden nicht mehr negativ beurteilt, ihr dürft da wieder hingehen.
Wilfried Hagemann wurde ein Mitglied der Priestergemeinschaft der Fokulare. 1962 akzeptierte Papst Johannes der 23. die Bewegung vorläufig. 2 Jahre später, während des Zweiten Vatikanischen Konzils, wurde sie von Paul dem 6. offiziell anerkannt. Heute zählen die Fokulare mehr als 100.000 Mitglieder und 2 Millionen Freunde in 182 Ländern. Einige leben, wie Chiara Lubich selbst, nach den evangelischen Räten: Besitzlosigkeit, Ehelosigkeit und Gehorsam in Wohngemeinschaften. Daneben entstanden verschiedene Zweige der Bewegung: für Jugendliche, Familien, Priester oder Ordensleute. Nach und nach öffnete sich die zunächst rein katholische Gemeinschaft auch für Angehörige anderer Kirchen und Religionen. Roger Schütz, Gründer der Ökumenischen Bruderschaft von Tessé, sagte nach einem Treffen mit Chiara Lubich:
Die Begegnung mit Chiara hat mich zutiefst beeindruckt. Ich sah sie öfter und erlebte immer die gleiche Transparenz dieser Frau. eine Seite geöffneten Evangeliums. Ich bin überzeugt, dass Gott uns durch Frauen wie Chiara ein unvergleichliches Instrument der Einheit gibt, für uns Christen, die wir seit Jahren getrennt leben.
Die Einheit der Kirchen wurde mehr und mehr zum Thema der Fokulare. Noch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, als man in Rom Kontakte zu Evangelischen durchaus skeptisch sah, nahm die Katholikin Chiara 1960 eine Einladung lutherischer Pfarrer nach Deutschland an. Während des Konzils wurde sie als Frau zu einer wichtigen Brücke zwischen dem Vatikan und dem Patriarchat von Konstantinopel. Fokulare gingen in viele Länder, so auch in die damalige DDR. In Leipzig entstand bereits in den 60er Jahren ein Zentrum der Fokularspiritualität, dessen Netzwerk schließlich bis nach Moskau reichte. Der Historiker und Gründer der italienischen Basisgemeinschaft von Sant'Egidio, Andrea Riccardi, staunt rückblickend:
Chiara, che è stata un personaggio storico.
Chiara Lubich war eine historische Gestalt. Die Geschichte des Christentums wurde im 20. Jahrhundert zum großen Teil von Männern geschrieben. Aber Chiara war eine Frau, die stark politisch und gesellschaftlich engagiert war. Wir müssen diese Gestalt im politischen Kontext ihrer Zeit genauer studieren. Dann werden wir zum Beispiel erkennen, wie viel das Engagement der Fokulare in Osteuropa zum Fall der Mauer beigetragen hat.
Nicht zuletzt engagierte sich Chiara Lubich auch in der interreligiösen Friedensarbeit. Sie wurde als Frau eingeladen, in Moscheen und buddhistischen Tempeln zu sprechen. Bei den Weltfriedensgebeten in Assisi zählte sie zu den ersten Frauen, denen der Vatikan das Wort erteilte. Im Statut der Fokularbewegung, das 1990 unter Johannes Paul II. Fertiggestellt wurde, ist festgelegt, dass die Fokulare für alle Zeit von einer Frau als Präsidentin geleitet werden. Und Chiara Lubich, deren Seligsprechungsprozess inzwischen in Rom eröffnet wurde, sprach im Namen unzähliger Frauen, als sie sagte:
Ein Problem der heutigen Zeit ist die Stellung der Frau in der Kirche und in der Welt. Das Männliche und das Weibliche sind komplementäre Kräfte, die sich ergänzen. Der Mann hat, auch im kirchlichen Bereich, in der Hierarchie, durchaus seine Funktion, aber die Frau verwirklicht die Liebe. Sie ist das eigentliche Fundament der Kirche, ihr Wesen, ihre Basis.
Sagte Chiara Lubich. Sie ist vor 12 Jahren gestorben und hätte heute ihren 100. Geburtstag gefeiert. Ein Porträt von Corinna Mühlstedt. Es ist wohl eine der brutalsten Geschichten in der Bibel. Alle Menschen, alle Tiere werden ausgelöscht, ertränkt. Bis auf 2 von jeder Art. Die durften auf Noahs Arche, als die Flut kam. Zugleich ist das aber auch eine der beliebtesten Geschichten der Bibel. Auch in Kentucky in den USA, da haben sie die Arche sogar nachgebaut. Als eine Art Vergnügungspark für Evangelikale und Kreationisten. Für uns dort war Gesine Dornblüt.
Into the Ark?
Yes.
Der Schiffsrumpf ragt weit in die Höhe, hölzern, 150 Meter lang, klobig wie ein Kasten. An der Seite ist eine Tür eingelassen, drinnen sind 3 Decks eingebaut, genau wie im ersten Buch Mose beschrieben. An manchen Tagen kämen bis zu 10.000 Besucher, sagen die Betreiber. An diesem Tag sind wenige hundert da, unter ihnen Terry Lingle und sein Neffe Richard. Mehrere Stunden haben sie in der Arche Noah verbracht.
I thought it was wonderful. More than I expected.
Es war wunderbar, mehr als ich erwartet hatte. Mir war vorher nicht klar, wie groß die Arche war. Ich dachte immer, wenn ich die Bibel las, dass die Tiere drinnen eng zusammengepfercht waren und sich nicht bewegen konnten. Die beiden Rentner bezeichnen sich als Born-Again Christians, als wiedergeborene Christen. In der Arche wird darauf hingewiesen, dass die Bibel nicht alle Details der Bauanleitung enthält. Die Konstrukteure haben sich mit Bootsbauern beraten, aber sie haben alles genutzt, was die Bibel hergibt. Auf echte Tiere haben die Macher allerdings verzichtet. Dafür gibt es draußen einen Streichelzoo. Und Erklärungen dafür, wie zum Beispiel Kängurus und Koalabären, die es nur in Australien gibt, vom Berg Ararat in der heutigen Osttürkei, wo die Arche Noah gestrandet sein soll, auf den fünften Kontinent gekommen seien. Eine Möglichkeit: nach der Sintflut seien große Teppiche aus Pflanzen auf den Meeren getrieben, sie hätten den Tieren gleichsam als Floß gedient, verkündet ein Schild. Hinter dem Erlebnispark steckt die kreationistische Organisation Answers in Genesis. Die Angestellten müssen einen Verhaltenskodex unterzeichnen. Wer zum Beispiel homosexuell ist oder außerehelichen Sex hat, ist nicht willkommen, denn beides sei mit der Bibel nicht vereinbar. Weil der Arche Noah Erlebnispark Touristen anzieht, gewährt ihm der Bundesstaat Kentucky Steuervergünstigungen. Kritiker sehen dadurch das verfassungsgemäße Gebot der Trennung von Kirche und Staat verletzt. Die Besucherin Ginger Michael hat die Diskussion in den Medien verfolgt. Der Staat senkt öfter mal Steuern, um Geschäfte anzuziehen. Mir scheint, Religion ist auch ein Geschäft. Der Besuch der Arche kostet knapp $50, Parkgebühren extra. Dazu gibt es jede Menge Souvenirs, Bücher, Filme, Kuscheltiere. Immer zwei von jeder Art natürlich. Religiöse Vorträge dagegen sind im Eintrittspreis inbegriffen. Im Vortragssaal haben mehr als 1000 Menschen Platz. An diesem Tag erläutert Tim Cheffey vom Ark Encounter, was man Menschen entgegnen kann, die nicht daran glauben, dass jedes Wort der Bibel wahr ist. Am Ende wirbt er für seine eigenen Bücher. Ums Geschäft gehe es aber keineswegs. Es gibt Leute, die Religion zu einem Geschäft machen. Einige Leute im Fernsehen, die sogenannten Tele-Evangelisten, die damit Geld verdienen. Aber das ist nicht der richtige Ansatz. Wir wollen dazu beitragen, dass die Menschen die Bibel besser verstehen. So wie die beiden Besucher Terry und Richard Lingle. Sie sind überzeugt davon, dass die Sorge um einen Anstieg der Ozeane als Folge des Klimawandels unbegründet ist. In der Bibel heißt es, das Wasser wird nicht noch einmal kommen. Gott hat gesagt, er werde die Erde nicht noch mal mit Wasser zerstören. Also wird es nicht passieren. Zweimal schon wurde der Erlebnispark von heftigen Unwettern heimgesucht. Die Zufahrtsstraße wurde überflutet. Die Eigentümer haben ihre Versicherung verklagt, weil sie für den entstandenen Schaden nicht aufkommen wollte. Die Arche selbst blieb unbeschädigt.
Gesine Donblüt war dort, wo sie die Bibel gerne so wörtlich wie möglich nehmen wollen, auf der Arche Noah in Kentucky. Damit geht Tag für Tag für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Heute Abend gibt es noch mehr Religionen im Deutschlandfunk, wie jeden Mittwoch. Was macht die Kirche eigentlich mit ihren vielen Immobilien? Darum geht es in der Sendung Gottes Haus hat viele Wohnungen, heute um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und falls Sie das später verpassen sollten, finden Sie die Sendung danach auch in der DLF-Audiothek-App und auf deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten folgt hier die Länderzeit. Da geht es um den Stillstand beim Windkraftausbau. Droht die Energiewende zu scheitern? Wenn Sie möchten, können Sie mitdiskutieren unter 00800 4464 4464. Ich bin Christian Röther. Vielen Dank, dass Sie dabei sind.